Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Über den Tag hinaus. Wir sind
Jan-Philipp Albrecht
und Imme Scholz, gemeinsam Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und heute haben wir mal wieder eine spannende Gesprächspartnerin zu Besuch. Sie ist uns von Paris aus zugeschaltet. Dort haben wir auch ein Büro, weil sie leider nicht hier in Berlin bei uns sein konnte.
Richtig, und wir freuen uns, Martina Merz bei uns zu haben. Sie ist Maschinenbauingenieurin und von 2019 bis 2023 war sie Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp. Außerdem ist sie Expertin für Transformationsprozesse in der deutschen Industrie. Wir sprechen heute mit ihr über die Herausforderungen, die auf die deutsche Wirtschaft zukommen, also vor allen Dingen mit Blick auf Nachhaltigkeit, die geopolitischen Spannungen, aber eben auch die industrielle Transformation. Wir freuen uns, mit ihr zu sprechen.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Herzlich willkommen, Frau Merz.
Also Sie sind als Maschinenbauingenieurin, was ja an sich schon mal auch gar keine Regel ist als Frau, jedenfalls auch gerade nicht in Ihrer Generation war, dann 2019 auch Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp geworden, was ja schon was Besonderes ist in einer wirklich traditionell männlich dominierten Branche und insgesamt also als DAX-Vorständin ja eine der wenigen Frauen. Was waren für Sie persönlich auf diesem Weg eigentlich die entscheidenden Wendepunkte im Rückblick?
Also der entscheidende erste Schritt war bestimmt die Entscheidung nach der Realschule. Da hatte ich mich entschieden, aufs Gymnasium zu wechseln und bin auf ein technisches Gymnasium gewechselt. Das war ein Wendepunkt, der viel wirksamer war, als ich damals je gedacht habe. Ich habe das nämlich nur gemacht, weil ich auf einem kleinen Dorf wohne, es keine Busverbindung gab und der Einzige, der ein Auto hatte, um in diese Stadt zu fahren, wo das Gymnasium war, der hatte sich für dieses technische Gymnasium entschieden. Also bin ich einfach aus verkehrstechnischen Gründen, habe ich mich entschieden, okay, da gehe ich mit. Und dann habe ich aber tatsächlich das technische Gymnasium dann absolviert und habe bei Bosch duale Hochschule gemacht in Baden-Württemberg, damals ein sehr neuer Ausbildungsgang. Der war aber für mich ganz gut, weil es hatte sowas wie Schule. Man war eine kleine Gemeinschaft. Wir waren natürlich nur wenige Mädchen, 6 insgesamt von 50 Jungs, also wirklich kleine Gruppe. Aber tatsächlich ist eben eine kleine Gruppe, erlaubt auch viel Persönlichkeit. Aber dann habe ich auf einem weiteren Weg mich entschieden, mich auf das Thema Produktionsautomatisierung zu konzentrieren. Und diese Produktionsautomatisierung hat viel mit den Menschen auf dem Shop, auf der Arbeitsebene zu tun. Also man ist echt viel in der Fabrik. Und ich habe damit, denke ich, nah an den Menschen arbeiten dürfen, was für Mädchen, Frauen damals, mir war das wichtig. Und ich habe dann eben in der weiteren Laufbahn insgesamt ja 26 Jahre für Bosch gearbeitet. Ich habe 2-mal erkennen müssen, dass die Einheit, für die ich verantwortlich war, nicht mehr in dieser Umgebung gut aufgehoben ist. Habe ich also 2-mal von Bosch dann auch wegverkauft. Also ich habe sozusagen auch erlebt, wie sich's in Familienunternehmen, wie sich's anfühlt, in Private Equity zu arbeiten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich, als ich in den ThyssenKrupp Aufsichtsrat eingetreten bin, also ich bin auf einem sehr ungewöhnlichen Weg CEO geworden, ich bin zuerst in den Aufsichtsrat eingetreten, bin sofort vor der ersten Sitzung schon Aufsichtsratsvorsitzende gewesen, weil es in Deutschland ein Gesetz gibt, das sagt, wenn das Unternehmen in einer kritischen Situation ist und man denkt, man muss auf Management-Ebene Veränderungen treffen, dann muss man aus dem Aufsichtsrat entsenden. So bin ich Vorstandsvorsitzende der ThyssenKrupp AG geworden. Und man will natürlich ein Unternehmen entwickeln und man möchte auch dem Unternehmen eine Zukunft geben können.
Ja, das ist wirklich ein ungewöhnlicher Weg vom Aufsichtsrat in den Vorstand. Und es ist dann ja auch kein leichter Weg geworden. Aber ich möchte nochmal einen Blick auf die letzten Jahre werfen oder Sie fragen, wie Sie in Ihrem persönlichen Werdegang, den Sie jetzt so beschrieben haben, wo Sie ja auch Ihre Perspektive geweitet haben und immer wieder neue Fragen sich stellen mussten, wie Sie da die Transformationen oder Veränderungen in der Industrie wahrgenommen haben. Also Sie haben ja von der Produktautomatisierung gesprochen, von dem wachsenden Anteil auch von Frauen in der Produktion. Was wir jetzt sehen, ist ja sehr stark Digitalisierung, was ja nochmal ein anderer Sprung ist in der Automatisierung, aber auch die Energiewende. Wie nehmen Sie diesen Transformations- oder Veränderungsprozess? Wie haben Sie den wahrgenommen in der Industrie?
Wie gesagt, ich bin quasi seit 1985 als Ingenieurin aktiv und seit 1985 begleitet mich Innovation. Ich benutze das Wort Innovation sehr viel häufiger als das Wort Transformation, weil Innovation ist erstmal eine Chance. Und aus Innovation wird dann Transformation, weil man eben diese Innovation in die Gesellschaft integrieren möchte, zum Nutzen der Gesellschaft natürlich. Also ich komme aus dem Ansatz, dass Innovation für Gesellschaft Vorteile bringt. Also ich bin, das wissen Sie wahrscheinlich auch schon, über 20 Jahren Greenpeace-Mitglied und ich bin auch schon sehr lange der Idee von sozialen Unternehmen verbunden. Ich glaube einfach, dass dieser integrierte Ansatz, Innovation in Gesellschaften zu integrieren, gut ist und dass man Innovation, dass man das Wort möglichst mit einem positiven Narrativ und positiven Sachverhalten in die Gesellschaft bringen muss. Das Wort Transformation, das jetzt heute die Diskussion so stark bestimmt, das hat leider ein bisschen eine Art Bedrohungspotenzial bekommen. Das wird so ein bisschen als kritisch betrachtet, weniger chancenbezogen, eher als Risiken bezogen. Und das finde ich nicht gut. Also mein Berufsleben, das stark von verschiedenen Innovationsschritten geprägt war, hat eindeutig gezeigt, dass es insgesamt die Welt weiterbringt, wenn man versucht zu verstehen, wie die Dinge funktionieren und das Leben von Menschen erleichtert.
Sie haben ja das dann auch selber erlebt, als Sie Vorstandsvorsitzende geworden sind bei ThyssenKrupp. Da stand das Unternehmen ja durchaus in einer tiefen Krise. Und da stellten sich ja dann viele dieser Herausforderungen, auch der Veränderung. Was war denn da die größte Herausforderung, als Sie die Verantwortung übernommen haben?
Ja, und mich würde interessieren, wie offen war ThyssenKrupp für Innovation in dem Sinne, wie Sie sie beschrieben haben? Also als eine Chance, auch aus einer grünen oder, also Sie haben ja die Greenpeace-Mitgliedschaft angesprochen und sozialen Perspektive.
Also sicher ist es so, dass, und das ist nicht nur im Unternehmen, also war nicht nur bei ThyssenKrupp so, das ist auch in anderen Unternehmen, aber in der Gesellschaft überhaupt der Fall, wenn Sie eben sagen, ich muss was von gestern auf morgen jetzt unter Zeitdruck verändern, und das war nun einfach so, dann ist es wirklich so, dass es einfach natürlich Menschen gibt, die dabei auch, würde ich mal sagen, verunsichert werden, die unsicher sind, was das für sie selber bedeutet, die dann auch in Frage stellen, wie ihr Platz dann in der Zukunft ist. Und das löst natürlich diese Verunsicherung aus, das löst auch Beharrung aus und das löst natürlich auch eine gewisse Polarisierung aus, nämlich zwischen denen, die verändern wollen, / müssen, und denjenigen, die den Zusammenhang für sich noch nicht nachvollziehen können sozusagen und sich noch nicht auf dem Weg befinden. Und das ist, denke ich, bei jeder Art Innovation der Fall, dass man sich bemühen muss, den positiven Narrativ zu finden. In dem Fall ist es sicher auch so, und das muss man in aller Offenheit, das kann man ja aus den damaligen Unterlagen und Veröffentlichungen auch sehen, sicher war es auch so, dass ThyssenKrupp durch diese Zeit, wo eben unterinvestiert war, man auch nicht mehr produktiv war in weiten Teilen. Das heißt, man hat auch auf der Kostenseite, das ist immer so ein schwieriges Thema, aber das Unternehmen war ganz einfach in wesentlichen Produktivitätskennzahlen deutlich hinterm Wettbewerb. Das heißt, man musste es einerseits erneuern, aber andererseits eben auch produktiver machen.
Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Also einmal im globalen Kontext, aber auch, das war ja der Kontext, den Sie gerade selber hergestellt haben, vor den großen technologischen Veränderungsnotwendigkeiten auch. Also sich eben der Energiewende beispielsweise zu stellen, was das auch für Produktionsprozesse bedeutet. Was sind für Sie die Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit schwächen oder stärken?
Ich denke, was in der Dimension jetzt, denke ich, für alle irgendwie sozusagen neu ist, dass eben man früher hatte man seine Innovationen und seine Transformationen noch sehr stark im Unternehmen. Dieses Thema Energiewende, aber auch das Thema Digitalisierung, das sind systemische, sind wirklich Veränderungen, die betreffen alle sozusagen. Und eine derartige systemische Veränderung da muss man jetzt wirklich selbstkritisch sagen, auf die war jetzt Deutschland, da sind wir in Deutschland sehr verhalten rangegangen. Also um nicht zu sagen, wir haben erhebliche Nachteile inzwischen. Also wir sind nicht die Digitalisierungsweltmeister. Also wir müssen digitalisieren. Wir müssen für die Energiewende die Infrastruktur schaffen. Also wir können, Energie ist eine Sache, aber die Infrastruktur, um Wasserstoff von A nach B zu bringen oder eben den Strom von A nach B zu bringen, ihn zu speichern. Also wir haben ein Infrastrukturproblem, wir haben ein Kompetenzproblem und ja, wir haben auch ein Produktivitätsproblem. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe von Themen, wo wir nachholen müssen. Wir sind also wirklich in einem Aufholrennen jetzt und dieses Aufholen ist natürlich, es schafft natürlich zusätzliche Sorgen und Ängste und Druck und schafft natürlich auch für die Politik, würde ich jetzt mal sagen, große Herausforderungen, dieses, sage ich mal, gesellschaftlich verträglich zu gestalten.
Ja, jetzt haben Sie die Energiewende ganz stark angesprochen und da stellt sich natürlich die Frage auch, wenn man blickt auf den Boom in China diesbezüglich, was niedrige Energiekosten angeht, jetzt zuletzt die doch protektionistische Politik Trumps in den USA. Wie kann Deutschland denn seiner Rolle als Industriestandort noch weiter gerecht werden in diesem Wettbewerbskontext? Also gerade wenn es um energieintensive Produktion geht, ist das abbildbar dann auf Basis von erneuerbaren Energien? Und wie kann Deutschland, wie kann die Europäische Union das gelingen?
Wir haben bei dem Thema Energie einen, wie würde es nennen, Standortnachteil. Diesen Standortnachteil, der wird aus meiner Sicht schon dafür sorgen, dass man bei energieintensiven Themen sich fragen muss, wie viel Kapazität braucht Deutschland, um strategisch seine Wettbewerbsposition bei dem, was wir machen wollen, halten zu können. Deutschland beschäftigt einen großen Teil seiner Menschen und auch große Teile unserer Industrie mit Metallverarbeitung. Die Stärke von Deutschland hat immer und aus meiner Sicht wird sie immer, aber in der Innovation in der Verarbeitung liegen. Also Deutschland als Industrieland ist ja dadurch in der Welt, weil wir einfach, wir haben ganz viel starke feinmechanische Kompetenzen.
Wo, in welchen Bereichen sollte denn dann Deutschland den Schwerpunkt legen bei der zukünftigen Kompetenzentwicklung? Und um nochmal auf die Energiefrage zu kommen, welche Bedeutung hat dann auch die Produktion oder die Nutzung von grünem Wasserstoff?
Dankeschön für die zwei Fragen. Fange ich mal kurz mit dem Wasserstoff an. Also Wasserstoff wird man viel brauchen. Also geht es wirklich darum, so schnell wie möglich ein Wasserstoffnetz, Zugang zu Wasserstoff zu organisieren in Mengen, die man auch braucht. Wir werden Wasserstoff als Reduktionsmittel, aber wir brauchen auch Wasserstoff für die Energie in großem Umfang. Da kann ich nur sagen, das muss so schnell wie möglich gehen. Und ich habe den Eindruck, das haben auch alle verstanden. Auch in der Bundesregierung alle verstanden. Also das zweite Thema ist allerdings, wie entwickelt sich Deutschland grundsätzlich weiter? Da ist, denke ich, schon so, dass wir neben natürlich einem Handwerk, also Handwerk ist immer wichtig, neben dem Handwerk in der Industrie, aber jetzt sicher ganz stark eben einen Trend zu stark softwarebasierten Entwicklungen sehen. Also Stichwort AI, künstliche Intelligenz. In diesem Bereich liegen erhebliche Produktivitätsfortschritte für alle. Wenn man sich fragt, wie werden zukünftige Materialien entwickelt, also neue Materialien. Deswegen ist Software und AI, das ist ein Hilfsmittel, das ist, kann man gar nicht überbewerten, wie wichtig das ist, dafür Kompetenzen aufzubauen.
Da sehen Sie also durchaus Aufholbedarf in Deutschland. Sie haben ja auch immer wieder gesagt, in der Vergangenheit, Innovation ist für die Wirtschaft nicht nur eine Chance, sondern auch eine Verpflichtung. Wo sehen Sie da, dass Deutschland diesen Aufholbedarf aufholen kann?
Ich denke, es sind sich wirklich alle einig, dass das Thema Bildung der Schlüssel ist. Und jetzt Bildung über verschiedene Lebensphasen, also Schule, Studium, Weiterbildung, Menschen, auch in meiner Lebensphase, ich lebe ja statistisch auch noch über 20 Jahre, also bin auch ich noch ein Produktivitätsfaktor, also muss man wirklich sagen, jeder Mensch muss versuchen, einen Zugang zur Bildung zu bringen, um ihm diese Brücke in die Zukunft bauen zu können. Weil nur wer sich für diese Chancen auch vorbereitet fühlt, wird auch an diesen Chancen partizipieren können. Sonst entstehen unnötige Ängste und Beharrungsvermögen bei dem, was eine Chance für Deutschland sein kann, nämlich der Aufbruch in eine neue, energieärmere Zukunft. Mhm. Also energieverbrauchsärmere Zukunft, ja, meine ich jetzt nicht. Ja.
Was wären Ihre Vorschläge, was Politik noch tun sollte oder wie sie es tun sollte, um eben Unternehmen auch in ihrer Selbstverantwortung zu stärken und ja anzureizen, sich auf diesen Weg zu begehen? Geht es über Regulierung, über Standards, die festgelegt werden, über Ziele wie beispielsweise Emissionsreduktionsziele oder welche anderen Instrumente würden Sie da noch sehen für die Politik?
Die Rolle der Politik ist natürlich, sind Rahmenbedingungen. Bei den Rahmenbedingungen wäre zu sagen, ich muss Innovation und Weiterentwicklung anreizen. Und wenn man jetzt mal sagt, ist auch Weiterentwicklung, jetzt zu sagen, wir müssen eben die Erderwärmung jetzt wirklich mit sicher mehr Schwung angehen, als wir es schon bisher machen. Und ich war und bin weiterhin für eine starke Vereinfachung, nämlich die Setzung des CO2-Preises. Es war sehr früh bekannt, dass der CO2-Preis ein sehr gutes Steuerungsmittel und Regulierungsmittel wäre. Also Innovation, die den Verbrauch reduziert und die den CO2 als Konsequenz eines Prozesses reduziert, diese Innovation kann man mit dem CO2-Preis marktwirtschaftlich befördern. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich, weil die Politik muss regulieren. Sie muss zum Beispiel auch beim Thema AI, muss sie sicher auch regulieren, aber auch da sollte sie erstmal, und das ist grundsätzlich mein Anliegen, man sollte immer so die öffentliche Diskussion führen, dass man die Innovation damit nicht belastet. Also Innovation ist eine Chance. Innovation darf nicht als Risiko bei der Gesellschaft aufgenommen werden, weil sonst verhindert man die Weiterentwicklung von uns allen und man verhindert auch, dass Chancen, die auch immer bei Innovation erarbeitet werden, schnell implementiert werden.
Wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken kann, also ich meine, ist es natürlich trotzdem so, das haben wir jetzt erlebt in Deutschland auch, als es um die Energiewende im Wärmebereich ging, dass die Menschen dann das Gefühl haben, na, das kommt doch sehr disruptiv. Ja, und wenn wir jetzt dann deutliche Steigerungen beim CO2-Preis vor uns haben, wird ja schon immer wieder im vorauseilenden Gehorsam darüber diskutiert, ob man das nicht doch aufschieben sollte, um diese Disruption, die da vielleicht dann passiert, abzuschwächen. Was entgegnen Sie diesen Einwänden und wie schaffen Sie es, diese positiven Narrative, die Sie genannt haben, dann auch für die Menschen greifbar zu machen?
Also jetzt mache ich mal eine starke Vereinfachung. Also wer was macht, macht halt auch Fehler. Und wer nichts macht, macht einfach schon mal weniger Fehler. Aber man muss auch manchmal, und da mache ich ein bisschen vielleicht auch den Medien und eben den anderen politischen Parteien, die Art, wie man dann kritisiert. Man kann sagen, okay, das ist jetzt handwerklich nicht so gut gewesen, aber es gibt keinen Zweifel, dass man das machen muss. Weil Gebäude und Verkehr sind die CO2 schleudern, wenn man es mal so sagen darf, die Vergangenheit gekannt hat. Deshalb muss man natürlich an diesen beiden Themen auch im Wesentlichen ansetzen. Und dass dann auch mal ein handwerklicher Fehler passiert. Also ich will das nicht kleinreden, aber man darf es auch nicht zum Grundproblem der Transformation machen, weil jetzt mal dieses Thema da schiefgegangen ist. Ich glaube schon, dass die Interaktionen, das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Politik und die Wirtschaft und die Gesellschaft, was wir mehr brauchen, ist diese, also man nennt es ja Co-Innovation.
Also ich habe neulich ein Interview mit Ottmar Edenhofer gehört, der eben auch nochmal betont hat, wie wichtig der CO2-Preis als ein Anreiz ist für Innovation, für Veränderung, weil er über den Preis funktioniert und nicht über Festlegung auf Technologien. Gleichzeitig hat er aber auch nochmal deutlich gesagt, wie wichtig das Klimageld als sozialer Ausgleich eben auch ist. Und Sie haben das jetzt nicht so direkt angesprochen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor auch, um die Angst vor Veränderung zu nehmen. Denn inzwischen wird ja Innovation oft auch als Begriff benutzt, um zu sagen, wir brauchen diese Veränderung eigentlich gar nicht im Bereich erneuerbarer Energien.
Also Sie sprechen das an, was ich vorher mit dem Thema systemisch genannt habe. Also marktwirtschaftlich der CO2-Preis, aber ja, es gibt wirklich eben das Thema Klimageld braucht's auch. Es gibt auch Menschen, die sind so stark betroffen und da muss man unterstützen. Also das ist das, was ich mit systemisch meine. Ohne es jetzt uns allen zu einfach zu machen, aber wir haben es mit einer wirklichen Umbruch, Sie haben es Disruption genannt. Ich glaube, es haben alle verstanden, dass wir dringend, also wirklich dringend jetzt den CO2 reduzieren müssen. Wir haben auch verstanden, dass wir schon die Konsequenzen unseres Handels sehen und dass deshalb natürlich jetzt so langsam ein richtiges Unwohlsein entstanden ist. Also alle, die in Europa leben, würden sagen, machen wir. Was wir allerdings noch erreichen müssen, ist, wir müssen noch die Regionen, in denen ja noch viel mehr CO2 produziert wird, also China, Indien, die große Verbraucher noch in die Welt setzen. Wie gehen wir damit um? Und das bleibt, glaube ich, jetzt die Herausforderung, dass die Welt eine gemeinsame Antwort findet auf diese Herausforderung.
Ja, das ist richtig. Und da sprechen Sie jetzt auch schon ein anderes systemisches Thema an, auf das wir noch kommen wollten, nämlich die neue geopolitische Lage, in der wir diese ganzen Innovationsprozesse bewältigen müssen oder aber auch wollen. Also die geopolitische Situation, die sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sehr stark geändert hat, die systemische Rivalität mit China und jetzt auch noch die Verschärfung durch die zweite Präsidentschaft von Trump in den Vereinigten Staaten. Das alles setzt die EU, uns in Deutschland natürlich auch, unter Druck. Den Industriestandort einerseits, das hatten wir ja besprochen, das wird schwerer, diese Veränderungsprozesse zu organisieren, aber auch als eine Akteurin, die EU, die auf Rechtsstaatlichkeit, auf eine multilaterale, auf eine regelbasierte Zusammenarbeit setzt. Was kann in dieser Situation die EU tun, aus Ihrer Sicht?
Also sie muss sich zuerst selber stärken. Also die EU ist leider selber in einer schwachen Situation, weil sie in sich viele Konflikte nicht gelöst hat und so ein bisschen jetzt, also sie muss sich nach innen stärken. Und sie muss dann als EU geeint auftreten. Jedes einzelne Land ist zu schwach. Also das ist, denke ich, die schwierigste Herausforderung, muss ich wirklich sagen. Ich denke, in dem Moment, wo wir als EU, als gemeinsamer Wirtschaftsraum agieren, werden wir von den anderen Partnern, also China, den USA, da haben wir einen Seat at the table, würde ich sagen. Wir sind dann einflussreich, wenn wir als EU auftreten. Die andere Sache ist diese Frage, wie können wir jetzt wettbewerbsfähig bleiben, während die EU sich sortiert? Wir müssen natürlich weiter unsere Forschung, und jetzt mache ich mal kurz einen Schwenk ein bisschen Richtung Deutschland. Also wenn man auf die EU guckt und man guckt nach Deutschland, dann hat Deutschland eine ziemlich gut funktionierende Forschung. Also im internationalen Maßstab ist das, was wir an Papers und an Resultaten aus unserer Forschung holen, ziemlich gut. Wir sind nur im Umsetzen dieser Forschung schwächer als andere. Und da liegt jetzt der Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen in dem Übergang zwischen Forschung und Wirtschaft, da müssen wir effizienter werden. Schritt zwei ist dann die Skalierungsfähigkeit. Und für diese Skalierungsfähigkeit, dass man eben in der Größe dann auch mit China und den USA irgendeine Chance hat, da muss dann vermieden werden, dass wir durch Regulierung eben da zu lange Zeit verlieren und Skalierung vermeiden. Also Skalierung behindern sozusagen. Und wir müssen europäische Firmenzusammenschlüsse beim Thema Ausstattung der Bundeswehr oder der europäischen Staaten für die Verteidigung, da wird ja schon Zusammenarbeit jetzt diskutiert. Das ist so ein Beispiel, wo man sagt, wir müssen tatsächlich individuelle Ergebnisse schnell auf mindestens Europa skalieren und auf die Welt bringen damit.
Mhm. Wenn ich ja noch einmal nachfragen darf, ich habe jetzt verstanden, dass Sie sagen, also Deutschland und Europa haben einen großen Vorteil davon, wenn sie im eigenen Gebiet, also diesen Übergang von Forschung zu Umsetzung in Unternehmen, wenn sie den Schritt besser hinbekommt und eben auch Hindernisse oder bürokratische Hindernisse innerhalb der EU abbaut. Aber was bedeutet jetzt dieses Konzentrieren darauf, Forschung nutzbar zu machen für das Entstehen neuer, starker Unternehmen in Europa? Was bedeutet das für die gegenwärtige Strategie der deutschen Industrie in China? Das stellt sich ja ein bisschen anders dar. Enorm hohe Investitionen in China, auch also Forschung und Entwicklung wird nach China verlegt zum Teil. Widerspricht das dem, was Sie jetzt gesagt haben? Es sind ja auch Risiken damit verbunden, wenn wir das so machen.
Also das ist eine interessante Wahrnehmung. Tatsächlich hat ja die deutsche Industrie schon seit immer, würde ich sagen, hat man überall praktisch auch Forschungs- und Entwicklungsstandorte. Man hat also nicht nur die Wertschöpfung, also die Produktion, sondern ich würde sagen, alle wirklich entwickelten Mittelständler und auch große haben auch R&D, also Research and Development Standorte in den USA, in China. Man hat also da die Globalisierung auch schon gemacht.
Ja, da sind wir wieder bei dem Aufholbedarf. Künstliche Intelligenz hatten Sie genannt, ist ja ein großes Thema aktuell. Ein anderes großes Thema, das auch im Lichte dieser geopolitischen Veränderungen große Bedeutung hat, ist die Beschaffung kritischer Rohstoffe, wie zum Beispiel Lithium. Und da ist ja einerseits die Situation, dass natürlich die Unabhängigkeit Europas von eben Akteuren wie China oder auch jetzt den USA bei kritischen Rohstoffen eine große Bedeutung hat und andererseits gleichzeitig aber auch die Frage im Raum steht, wie gehen wir dabei mit ökologischen, mit sozialen und mit rechtsstaatlichen Standards um? Wie lösen Sie diesen Konflikt auf oder wie sehen Sie dies als möglich?
Also beim Thema Rohstoffe sieht man tatsächlich große Abhängigkeiten von Europa jetzt von anderen. Wir haben aber Lithium in Europa, beispielsweise in Serbien. Und es ist gelungen, also die Geschichte ist eine interessante Geschichte, es ist gelungen, der Europäischen Union auch mit Serbien gemeinsam den Abbau vorzubereiten. Es ist allerdings, das muss ich jetzt offen ansprechen, also wenn man die Zeitung liest, dann lernt man schnell, dass russische Desinformationskampagnen es jetzt in Serbien aber schwierig machen, der örtlichen Bevölkerung die zu überzeugen, dass eine Mine, und eine Mine braucht die soziale Lizenz, sprich braucht die Unterstützung der Gesellschaft. Es sind Menschen, die da leben. Es geht um deren Grund und Boden sozusagen. Und natürlich muss man diese Menschen, die dort leben, auch von den Vorteilen für sie überzeugen, um sie mitzunehmen auf dem Weg. Und da zeigt sich jetzt das ganze Problem unserer heutigen Kommunikationslandschaft, dass eben Wahrheit und Desinformation leider sozusagen im Wettbewerb miteinander stehen. Und wir müssen alles tun, um den Menschen dabei zu helfen, zu erkennen, wo kommt eine glaubwürdige Information her und wo kommt sie nicht her. Dieses Thema, wie wir die Informationslandschaft für unsere Gesellschaft, das wird absolut entscheidend für jede Innovation. Jede Innovation braucht den positiven Narrativ. Wenn die aber durch Misskommunikation bei der Bevölkerung unnötige Ängste auslöst, weil zu einseitig, weil nicht vollständig, dann behindern wir natürlich jede Art Fortschritt und sorgen weiterhin für gesellschaftliche Verspannungen, die nicht durch die Sache an sich ausgelöst sind, sondern durch absichtlich geschürte Ängste.
Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Menschen gerade gegen den Präsidenten Vučić in Serbien auf die Straße gehen und einfach kein Vertrauen in diese Regierung haben, dass die Standards, die ihnen versprochen werden, eingehalten werden. Wie schauen Sie darauf?
Also daraus schaue ich, dass diejenigen, also da gibt's ja Menschen, die am Ende dieses oder Firmen, Gesellschaften, die am Ende den Abbau machen. Und da muss man wirklich versuchen, als Europäische Union sich stark einzubringen. Also ich denke, das ist der Vorteil der Europäischen Union gegenüber nationalen Staaten. Im Moment geht dieser Abbau von Lithium deshalb nicht weiter, weil es natürlich vor Ort auch Grenzen gibt, wo man als Firma, die dort investieren sollte, wo man sagt, also wenn ich jetzt den Vučić auf der einen Seite habe, die Desinformation wahrscheinlich aus Russland auf der anderen Seite und die EU sich noch nicht genügend eingreifen kann, dann stoppe ich eben das Projekt. Und dann sind wir da, wo wir sind, dass im Moment jetzt es nicht weitergeht mit Lithium in Serbien. Das wird aber ein strategisches Problem sein, dass Europa eben sich in Abhängigkeiten bei Materialien kommt. Für unser aller Zukunft ist eine größere Region Europa von größter Bedeutung.
Ja, vielleicht nur eine Ergänzung, dass so was unsere Partnerorganisationen aus Serbien berichten, das sind eben Vorbehalte, die auch vor Ort bestehen, wegen der schlechten Erfahrungen mit der Einhaltung von Normen, von eigenen Normengesetzen durch auf der serbischen Regierungsseite. Ja, also ja. Das würde ich von russischer Desinformation nochmal unterscheiden. Also das sehe ich da nicht so als Hauptproblem.
Ja, das stimmt. Entschuldigung, dass es da direkt reingeht. Das ist eben der Punkt, wo ich sage, da kann man mit positiver Regulierung der Europäischen Union was machen. Wenn man sagt, hier investiert jemand im Rahmen von europäischen Investitionen, dann müsste man sicherstellen, dass diese Mittel nicht in die falschen Hände laufen. Mhm. Aber ich sehe keinen anderen Weg, als dass die Menschen dann sagen, okay, dieses größere System Europa kann sich durchsetzen. Und wir müssen versuchen, diese Durchsetzung in solchen Themen, die für uns alle von Belang sind, zu erreichen. Aber es ist sehr schwierig. Also die Menschen, die Nationalstaaten müssen tatsächlich individuelle Themen abgeben in Zukunft. Anders wird es nicht gehen. Das ist jetzt die demokratische Herausforderung für uns alle.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil ich verstehe Sie jetzt richtig, dass Sie eben sagen, das Fördern von Lithium in Europa ist auch aus geopolitischen oder geoökonomischen Gründen wichtig, aber es darf nicht der Identität Europas als Vertreterin von rechtsstaatlichen Normen geopfert werden sozusagen. Und das bringt mich...
Eine Europa verleiht eine Lizenz für den Abbau und wenn Europa die Lizenz zum Abbau verleiht, kann Europa diese Lizenz auch wieder einziehen zum Abbau, wenn das vor Ort nicht sichergestellt wird, dass die europäischen Regularien eingehalten werden. Es klingt jetzt sehr einfach, aber es wird nicht viel anders gehen.
Mhm. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und das ist wirklich ein schwieriger Weg, aber der muss gegangen werden. Aber ich wollte jetzt nochmal auch auf die politische Rolle der Wirtschaft kommen, weil Sie haben das jetzt angesprochen als eine Verantwortung von Europa, also dann eben auch den öffentlichen Institutionen Europas, darauf zu achten, dass diese Lizenz erfüllt wird und wenn sie nicht erfüllt wird, zurückgezogen wird. Aber man kann ja auch sagen, Unternehmen haben auch eine Verantwortung. Sie sind ja im direkten Kontakt auch mit den Institutionen vor Ort und nehmen das ja wahr oder müssten es eben auch selber wahrnehmen, wenn Auflagen nicht eingehalten werden, wenn Gesetze nicht eingehalten werden. Also welche Verantwortung trägt Wirtschaft aus Ihrer Sicht, um eben gesellschaftliches Miteinander, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu sichern in Europa, aber natürlich auch in den Außenbeziehungen?
Also Unternehmen, das würde ich mal sagen, ist wirklich ein großer, großer Vorteil von weltweit agierenden Unternehmen. Die haben ja, gehen sehr verantwortlich mit dem Thema Transparenz um und können sich nicht leisten. Also wenn wir jetzt ein Unternehmen hätten, das sage ich jetzt mal, an einem Standort in der Welt was tut, was also in einem anderen Standort der Welt total abgelehnt würde und wo man sagen würde, das ist zutiefst unsoziales Verhalten. Dafür haben wir ja dieses Thema ESG, also ESG. Das verpflichtet Unternehmen zum guten Verhalten im Sinne von, also von Environment, also Naturschutz, Umwelt, zum sozial richtigen Verhalten und auch noch Governance, sprich es muss auch die richtigen Regularien setzen. Das heißt, ich glaube, ein globales Unternehmen, das heute Shareholder in der ganzen Welt braucht, um das Kapital zu bekommen, die bekommen das nicht mehr, wenn sie Bad Citizens sind, wenn sie sich also wirklich daneben benehmen irgendwo.
Und zu Ihrem Punkt, dass die Wirtschaft an vielen Stellen, gerade in strukturschwachen Ländern einen Beitrag zur Stärkung von Demokratie vor Ort leisten. Also wir haben mit unseren Partnern in den Standorten, in denen wir sind, in Afrika oder auch Lateinamerika, oft gegenteilige Berichte, wobei das oft auch Unternehmen sind, also oft nationale Unternehmen, oft kleinere Unternehmen, weil gerade der Bergbau auch immer mehr in Randgebiete vordringt, in Schutzgebiete, in Gebiete, wo indigene Gruppen leben oder Völker, die eben sowieso kaum Zugang haben zu Recht. Und das sind oft sehr fragile Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass es diese Insellösungen schwierig sind, weil Unternehmen diese Integration von Menschen, die nicht als Bürger und Bürgerinnen gesehen werden, anstelle von Staaten ja auch nicht wirklich leisten können. Also die Gefahr, dann doch auch an Unrecht und Ausgrenzung und Ausbeutung beteiligt zu sein, die ist schon groß. Und insofern ist es auch eine Aufgabe, denke ich, von der Europäischen Union. Also ich fände es sehr wichtig, an diesen Standards festzuhalten, an ökologischen, an rechtlichen, an menschenrechtlichen Standards und eben Formen auch zu finden, wie Transparenz und Accountability dann eben auch gewährleistet werden können. und das ja in ja innovativen Kooperationen auch zu ermöglichen. Aber es ist ein schmaler Grat, den man da geht, und wir haben eben oft da eher negative Erfahrungen vor Ort, von denen wir dann erfahren.
Wenn ich da noch mal ganz kurz nachhaken kann, wie sehen Sie das mit Blick auf die politische Lage in Deutschland und Europa? Also, denn auch hierzulande ist es ja so, wir sehen das aktuell, die Menschen gehen auf die Straße gegen einen möglichen Rechtsruck in Form von Zusammenarbeit mit der AfD, die im Raum steht. Und in Europa gibt es Regierungen, die möglicherweise wie in Österreich jetzt von Rechtsextremen sogar angeführt werden. Wie schauen Sie auf diese Situation, und hat die Wirtschaft da nicht auch ein Interesse daran, dass das nicht weiter abrutscht?
Die Wirtschaft hat ein großes Interesse, dass es nicht weiter abrutscht. Also vielleicht vereinfache ich jetzt, aber Radikalisierung hat immer was mit Ängsten zu tun. Also vielleicht ist es nicht das Einzige, aber Radikalisierung ist ein eher angstgetriebenes Resultat, als wenn man eine positive nach vorn Geschichte hat. Wenn wir in Europa diesen Rechtsruck haben, dann ist die Basis dieses Rechtsrucks im Wesentlichen Verlustängste, dass wir in der Gesellschaft einen ganzen Teil sich abgehängt fühlt. Und dieser ganze Teil, der sich abgehängt fühlt und keine Mittel hat, es zu ändern, oder da beginnt eben der Punkt, dass man sagt, wir machen andere für irgendwas verantwortlich, was in unserem Leben nicht stimmt. Und dann werden eben radikalere Ideen diskutiert. Und ich glaube, Wirtschaft, natürlich ist Zugang zu Arbeit und Zugang zu Weiterentwicklung des Individuellen, also über Arbeit bildet man sich ja auch, man hat Zugang zu Themen, die abgehängten Menschen sind manchmal leichter zugänglich für radikale Ideen.
Ja.
Also wir dürfen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ist durch zusammen etwas schaffen. Also ich bin da jetzt vielleicht sehr Baden-Württemberger, aber die Idee, gemeinsam schaffen wir etwas, diese Idee verhindert Radikalisierung. Wir müssen dann eben gemeinsam stärken, und wir müssen was schaffen können, also nach vorne irgendwas schaffen.
Ja, es sind große Anforderungen jetzt, die wir formulieren an die politischen Parteien und andere gesellschaftliche Kräfte, um eben auch deutlich zu machen, dass die Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit eben etwas ist, was nicht auf Kosten von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Integration gehen kann. Das ist wahrscheinlich die Quadratur des Kreises, es eine Quadratur des Kreises zu sein. Vor einiger Zeit noch war das selbstverständlich, so zu denken.
Also ich denke, wir haben in Deutschland und in Europa auch Beispiele, dass wir das auch können. Ich denke, wir sind so langsam an dem Punkt, dass wir es auch wieder hinkriegen.
Aber ich wollte jetzt zum Schluss kommen eigentlich, weil wir jetzt wirklich ein super interessantes Gespräch mit Ihnen hatten, und dafür möchte ich mich herzlich bedanken und noch eine allerletzte Frage stellen, weil wir haben jetzt ja über die ganzen Schwierigkeiten gesprochen. Gibt es etwas, was Sie persönlich optimistisch werden oder bleiben lässt, Frau Merz?
Ja, also was mich optimistisch stimmt, ist tatsächlich, dass ich erlebe jetzt, dass ein Zusammenrücken, also ich erlebe wie selten vorher, dass sich jetzt gesellschaftliche Spieler plötzlich zu Gesprächen treffen, die sich vorher so weniger getroffen haben. Also ich erlebe wirklich, wie sehr sich unterschiedliche politische Richtungen, man diskutiert jetzt, aber man hat ein Thema, ein bestimmtes Fachgebiet. Also ich erlebe wirklich selber, wie jetzt fachübergreifend Wirtschaft, Wissenschaft, Länder, alle sind sich einig, Europa wird wichtiger. Ich erlebe tatsächlich, dass Menschen jetzt auch Zeit allokieren, auf das Thema zusammenrücken und damit die strukturelle Stärkung tatsächlich stattfindet. Also mich macht optimistisch, dass ich jetzt nach dem disruptiven Chaos die Ordnung kommen sehe. Also ich sehe sie wirklich kommen, es macht mich optimistisch, kann viele Beispiele erzählen. Also ich denke, wir haben die Disruptionsphase hinter uns, die Unruhe, die das schafft, und kommen jetzt wieder ins Geordnete. Und ich bedanke mich bei Ihnen auch. Ich finde ganz wichtig die Arbeit, die Sie machen. Ich finde auch wichtig, dass Sie so offene Gespräche führen. Und ich wünsche Ihnen, Ihrem Team, wirklich alles Gute. Ist ganz wichtig. Sie sind ein wichtiger Beitrag. Das, was ich gerade gesagt habe, das Zusammenrücken Sie jetzt wieder. Und Sie sagen, wir machen den Schritt auf andere zu und wir öffnen uns. Und ganz toll, Dankeschön.
Ja, vielen Dank Ihnen auch für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Ja, Ja, das war ja wirklich ein spannendes Gespräch über viele Themen, die wir jetzt mit Frau Merz durchgegangen sind. Immer, was nimmst du jetzt mal besonders aus dem Gespräch noch mit?
Ja, das sind drei Dinge. Zum einen, wir hatten ja sie eingeladen, weil sie eine Expertin für Transformationsprozesse ist. Und das war für mich nochmal eine neue Einsicht, weil sie ja sagte, das Besondere der deutschen Wirtschaft ist diese hohe technologische Kompetenz, die sie hat. Und das sollte mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz und den Herausforderungen der Energiewende, sagen wir mal, ja, kombiniert werden, um sich dann da neue Wirtschaftszweige zu erschließen. Und wenn ich richtig verstanden habe, wäre das auch ein Weg, um eben diesen energieintensiven Pfad, den wir haben, zu verlassen oder mittelfristig hinter uns zu lassen. Das war, fand ich wirklich sehr überzeugend. Dann, als es uns um die geopolitischen Veränderungen ging und eben auch die, was ja den Rohstoffsektor betrifft, da konnte ich ihr nicht so ganz folgen, dass die internationalen Unternehmen wirklich effektiv Demokratie und Mitbestimmung ermöglichen, wenn es um die negativen Folgen von Bergbau geht. Da haben wir einfach andere Informationen. Ich will nicht abstreiten, dass die Unternehmen sich da Mühe geben, aber in einem Kontext mit schwachen staatlichen Institutionen und Korruption ist das einfach sehr begrenzt. Und der dritte Punkt ist, da würde ich ihrem Optimismus gerne folgen. Also sie sagt, sie ist optimistisch, dass wir wieder zu einem ordentlichen Pfad für die Transformation kommen werden und dass die Disruption eingehegt werden wird. Und ich hoffe, dass sich die EU wirklich so stark zusammentut, dass ihr das gelingt, also diesen disruptiven Ansätzen von Trump da auch etwas entgegenzusetzen. Ja, das wären so meine drei Einsichten.
Ja, den Optimismus, den habe ich auch gespürt und bin da auch positiv überrascht. Ja, also es zeigt ja, dass wirklich in der Industrie, in der Wirtschaft Akteure sind, die haben den Weg schon längst erkannt. Die sind teilweise vielleicht sogar weiter als manche in der Politik, was die Umsetzung von Transformationsprozessen angeht. Und insofern wird es sehr darauf ankommen, dass diese Stimmen, wie also die von Martina Merz, jetzt auch sich da durchsetzen können und gehört werden in der Industrie und vielleicht auch in der Politik zeigen, dass die Industrie, die Wirtschaft, die Transformation nicht ablehnt, sondern dem eigentlich sogar sehr nachdrücklich hinterhergehen will. Und bei ihr fand ich ganz besonders spannend einfach auch ihren Lebenslauf. Ja, also, dass sie, ich meine, sie ist aus Zufall auf diesem technischen Gymnasium gelandet und ist dann in diese ganze technische Sparte so reingerutscht als junge Frau. Und am Ende ist sie eine der wenigen Frauen, die im DAX in der Vorstandsspitze so einen riesen Industriekonzern leitet. Das ist eine tolle Geschichte. Und sie hat es ja selber gesagt, wie wichtig es dabei ist, dass Qualifikation und Bildung einfach den Menschen zugute kommt, dass das die Voraussetzung für Innovation ist, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen, in der alle in ihren Stärken eben auch einbezogen werden, um alle ja, Fähigkeiten auch an Bord zu haben. Das fand ich eine starke Nachricht. Und finde auch, dass sie dann nochmal deutlich gemacht hat, Bildung ist auch die Voraussetzung für eben eine funktionierende Demokratie, für eben das Entgegentreten gegen die Ängste, die jetzt hochkommen, gegen diese Verlusterfahrungen, die plötzlich ja dazu führen, dass die Menschen wieder zurück in die Vergangenheit wollen oder sich gegen Innovation, gegen Veränderung stemmen, dass man da Bildung und ja einfach einen gesellschaftlichen Auftrag auch wahrnehmen muss. Das fand ich nochmal eine ganz wichtige Botschaft, die ich mitgenommen habe aus diesem Gespräch.